So, ich darf jetzt für den heutigen Vortrag die Verse 14 bis 21 lesen aus Epheser 4, auf Epheser 3. Epheser Kapitel 3, 14 bis 21. Da sagt Paulus: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wenn wir so dieses Wort auf uns wirken lassen, dann kommt ja schon der Gedanke auf, ist das nicht fast überzogen? Diese Gedanken kommen uns, weil wir so sehr verhaftet sind in unserem Menschsein und in unserer Eigenart, dass wir immer meinen, deine Hilfe müsste augenblicklich da sein, wenn wir sie brauchen und erbitten. Und sie müsste fassbar sein, greifbar sein, verstehbar sein. Und das ist es nicht. Sonst wäre sie nicht höher als unser Verstehen. Und sonst wäre sie nicht besser als Menschenhilfe ist. Eigentlich müssten wir das verstehen und verstehen es doch nicht. Ach Herr, was sind wir für merkwürdige, komplexe Gebilde in deinen Augen. Aber du liebst uns und du hilfst uns und du wirst uns immer in tiefere Schichten deines Wortes hineinführen, wenn wir dies wirklich wollen und wenn wir dich wirklich machen lassen und wenn wir wirklich aufeinander hören und dich in den anderen sehen, so wie wir dich auch im Wort sehen. Segne uns jetzt, segne auch den Bruder, der zu uns spricht. Amen.
Wahrscheinlich zu kühl, ja?
Gut. So, ich darf Sie zunächst recht herzlich grüßen an diesem Morgen und wir dürfen uns wieder unter dem Worte Gottes versammeln. Das Thema im Rahmen des Gesamtthemas, wir haben ja den Epheserbrief hier zu behandeln, Schatzsuche im Epheserbrief und heute geht es um das sogenannte zweite Gemeindegebet, speziell unter dieser Zielrichtung. Über Bitten und Verstehen wird unser Herr geben. Wir haben also ein Gebet vorliegen, das der Apostel Paulus im Brief an die Epheser hier an dieser Stelle platziert. Es geht also um Gebete. Und wenn wir dieses Gebet auf uns wirken lassen und manchmal unsere Gebete an diese Messen, Herr gib, Herr schenk, da mein Wehchen, die kleinen Probleme und all das. Und wir merken, wir drehen uns dabei um uns selber. Wenn wir von diesem Gebetsgeist wirklich erfüllt werden, darum bittet ja der Apostel Paulus, dann ist die Zielrichtung eine herrliche und dann kommen wir in der Praxis des Lebens auch nicht zu kurz. Darum zunächst etwas allgemein über Gebete, dann werde ich auf dieses speziell eingehen und dann noch etwas Konkretes für die Praxis unseres Lebens einbeziehen. Eine liebe ältere Schwester bekam eine Gebetsliste. Für jeden Tag der Woche standen Gebetsanliegen drauf. Und dann liest sie, Montag gebet, Dienstag gebet, Mittwoch gebet. Ach, jeden Tag soll ich geben, woher soll ich denn das nehmen? Ja. So ist für viele das Gebet eine Last, wenn wir die Akzente verlagern. Nicht? Man kann aus Gebet gebet machen. Geben, 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 fordern, fordern, leisten, leisten und dann sind wir schnell am Ende. Aber wenn wir aus dem Reichtum der Herrlichkeit des Christus, von dem hier die Rede ist, nehmen dürfen und er uns selber durch seinen Geist in die rechte Gebetshaltung bringt, dann kommen wir auch los von uns und werden immer mehr die Herrlichkeit des Christus rühmen. Und ich sag's nochmal, dann kommen wir nicht zu kurz in der Praxis des Lebens. Im Neuen Testament gibt es ja einige charakteristische Gebete. Das bekannteste ist wohl das Vaterunser, das sogenannte Reichsgebet unseres Herrn, wo er darum bittet, dass einmal das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde aufgerichtet wird. Dürfen wir dieses Gebet auch sprechen? Ja, nur müssen wir die Zielrichtung kennen. Hat mal jemand gesagt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer aller Zeiten, weil dieses Gebet in den Gottesdiensten ohne heilsgeschichtliche Schau rein formal dahergesprochen wird. Dein Wille geschehe, was das bedeutet. Nun müssen wir diesen Willen Gottes speziell für die Gemeinde sehen und da denke ich an vier Gebete des Apostels Paulus. Ich habe bereits über das erste sogenannte Gemeindegebet einiges sagen dürfen, Epheser 1, 15 bis 22, wo es um die erleuchteten Augen des Herzens geht, damit wir ins Vaterherz Gottes schauen, damit wir eine gottgemäße Erkenntnis bekommen und daraus auch die Kraft erfahren. Dann haben wir hier dieses zweite Gemeindegebet, ein sogenanntes drittes, ist in Philipper 1, 19 bis 11 aufgezeichnet und ein anderes, das vierte, in Kolosser 1, 9 bis 15. Gebet muss immer wieder im Zusammenhang mit den anderen Säulen oder den Wurzeln gesehen werden, wie Apostelgeschichte 2, Vers 42 das uns aufzeigt. Die ersten Christen blieben beständig, ich habe dieses Wort schon mal zitiert, in der Lehre der Apostel, denn das war ja etwas Neues, was ihnen da vermittelt wurde, über das Heil des Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes muss also immer wieder die Grundlage sein. Wenn wir etwa nach Psalm 37, Vers 5 beten und in Vers 4 wird der Zusammenhang aufgezeigt. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und die Voraussetzung weglassen. Habe deine Lust am Herrn und wir beten nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Dann kann das alles zu einem Heilsegoismus werden. Zu mir kam mal nach einer Religionsstunde ein Schüler und sagt, Herr Heinemann, ich habe gebetet und das hat nicht funktioniert. Ja. Gebet wie ein Automat, Knopfdruck und dann muss schon das Entsprechende herauskommen. Wir werden nachher hören, das Gebet hat eine ganz andere Funktion in unserem Leben. Damit Gott in Christus in unseren Herzen, im Innersten unseres Wesens verherrlicht werden kann. In Verbindung mit dem Worte Gottes stehen dann die Gebete und aber auch die Gemeinschaft. Das Gebet im Kämmerlein ist genauso wichtig wie das Gebet in der Gemeinschaft. Und es ist gut, dass das hier auch immer wieder praktiziert wird. Wir haben das daheim, in der Familie, auch im Hauskreis. Es ist immer wieder nötig. Und das werden wir von dem Text her auch vernehmen. Alle Heiligen sollen mit einbezogen werden in das Gebet. Und in 1. Timotheus Kapitel 2, in den ersten beiden Versen, weist der Apostel Paulus darauf hin, dass es eine Prioritätenfolge gibt. An erster Stelle das Gebet.
Für alle Menschen.
Ja, das ist dann die Adresse und auch inhaltsbezogen. Gebete in den verschiedensten Formen, da gibt es die Danksagung, den Lobpreis, die Anbetung, die Fürbitte. Und Sie haben recht, da steht dann für alle Menschen. Werden die Gebete dann auch erhört? Ja, nur nach dem Kairos Gottes, also nach dem Zeitpunkt Gottes. Das müssen wir ihm überlassen. Aber worauf ich hier hinweisen wollte, ist die Priorität. Zuerst Gebet. Haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie Gebetsstille haben wollen, was dann alles auf Sie einprasselt in der Gedankenwelt? Dann klingelt das Telefon, dann kommt Besuch. Der Feind möchte uns immer vom Entscheidenden ablenken, damit wir nicht im Gebet, in der Stille vor ihm verharren. Darum ist es wichtig, dass wir die Prinzipien des Gebetes kennenlernen, und ich möchte jetzt auf dieses vorliegende Gebet eingehen. Der Apostel Paulus wendet sich an den Vater aller Vaterschaften in den Himmeln und auf Erden. Oder an den Vater aller Familien. Es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Derjenige, der von Ihnen in Christus Jesus als Erlöser zum Lob und Dank kommen kann, der darf Abba sagen, lieber Vater. Nicht mehr Knecht, sondern das herzliche Verhältnis eines Menschen zu Gott. Aber der Vater ist zunächst einmal der Vater Jesu Christi. Jesus Christus, der erstgeborene Sohn. Er ist der Vater der Ekklesia, der Gemeinde. Wir haben bereits in Epheser 1 darüber gehört, die Gemeinde, die Ekklesia, erwählt vor Grundlegung der Welt, ist die Körperschaft, die aus dem ganzen Universum als Erstlingschaft erwählt worden ist. Und er ist der Vater, Jesus Christus, unser Haupt. Ich darf Ihnen das immer wieder ins Herz hineinrufen. Bewegen Sie das, danken Sie dafür, dass Sie Vater sagen können. Ich denke, wir sind uns dessen nicht immer bewusst, was das eigentlich beinhaltet. Diese herrliche Beziehung, da können Sie alles abladen, da dürfen Sie ihm alles sagen. Sie dürfen von ihm alles erfahren, empfangen, was zum Praxiswandel nötig ist, aber auch zur herrlichen Heilsschau und Erkenntnis. Er ist der Vater der Erstlinge aus Israel. Da wird in Offenbarung Kapitel 12 von einem mannbaren Sohn gesprochen. Auch ein Erstlingssohn, aber eine andere Heilskörperschaft. Ein Sohn, der auch eindrückt wird. Und ich sehe diesen Sohn identisch mit einer Auswahl aus allen 12 Stämmen Israels. Die werden ja aufgezählt, sind nicht die Neuapostolischen oder die Zeugen Jehovas, die sich ja darauf beziehen, oder andere Sekten, die sich immer anstelle Israels sehen. Es geht hier um eine Erstlingsschar aus Israel. Und er ist auch der Vater des Erstlings aus allen Völkern. Petrus spricht darüber in 1. Petrus 2, Vers 9. Israel als Volks Ganzes kann Vater sagen, obwohl der Einzelne, etwa ein orthodoxer Jude, diese Beziehung so nicht kennt. Und schließlich nach Psalm 67 ist er der Vater aller Nationen. Aber wenn das Erstlingsvolk Israel zum Ziel gekommen ist, kommen auch die anderen Völker dran. Und darum sollen wir beten, wie wir es hier von einer Schwester hören, für alle Menschen. Wir dürfen wissen, Gott kommt einmal auch mit allen Nationen zum Ziel. Bis Gott nach 1. Korinther 15, Vers 28 sein wird, alles in allem. Er wird sich so offenbaren, so kundtun, bis er alles in allem und in allen sein wird. Und wir haben eben bei dem Aufzählen der verschiedenen Beziehungen des Vaters zu den einzelnen Heilsinstitutionen gesehen, das geht sukzessive, also heilsgeschichtlich fortschreitend voran. Von der Auswahl der Gemeinde über Israel, über die Völker bis hin zum Heil der gesamten Schöpfung, die ja befreit werden soll zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was ist das für ein wunderbares Programm? Ich denke, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir das erkennen, damit wir nicht eng bei uns stehen bleiben. Ich habe einmal in einer Gemeinde gesprochen, da waren sehr viele Jugendliche und habe auch auf diese Entwicklungslinie hingewiesen, auch darauf hin, dass es heißt, siehe, ich mache alles neu. Und im anschließenden Gespräch stand ein junger Student auf, der in der Studentenmission sehr aktiv ist, der sagte, ach, für mich ist doch etwas anderes jetzt wichtig, nämlich, dass Gott bei mir alles neu macht. Ich sage, das habe ich auch angedeutet in meiner Predigt, nämlich, wenn wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, wenn wir in Christus sind, dann dürfen wir wissen, dass wir in ihm eine neue Kreatur sind. Da stimmt das für den Einzelnen. Aber wenn da steht alles, heißt es Tapanta, das ganze All. Liebe Geschwister, wenn ich glauben kann, dass Gott mit all den Problemen in dieser Schöpfung fertig wird, mit dem Elend in dieser Welt, mit den Katastrophen und dem, was noch auf uns zukommt, wenn ich das glauben kann, dann kann ich auch glauben, dass der Herr mit meinen Problemen zurechtkommen. Möchte Gott uns diese Perspektive eröffnen. Und nun zu diesem Text in Einzelheiten. Ich möchte einige Akzente setzen. Paulus beugt seine Knie freiwillig aus Liebe. Durch Gnade in die Herrlichkeit des Christus hineingenommen, in die Beziehung zum Vater gesetzt. Darum kann er diese Demutshaltung praktizieren. Kniebeugen steht für demütig sein. Die gleiche Gesinnung haben, darüber schreibt ja Paulus in Philipper Kapitel 2, wie Jesus Christus die Gesinnung auch hatte, der die Herrlichkeit verlassen hatte, hinabstieg und gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht, auf dass in diesem Namen einmal sich jedes Knie dann beugen wird. Jedes Knie. Der überirdischen, der irdischen und der unterirdischen. Niemand ausgenommen. Ob die das wohl zähneknirschend machen? Nein, da steht in dem Namen Jesu, da ist inzwischen durch Gericht eine Herrlichkeitsschau entwickelt. Wer zur Anbetung kommt und die Knie beugt, hier durfte es Paulus freiwillig tun, der wird die Liebe Gottes anerkennen. Freilich wissen wir von Paulus, dass er auch erst gedemütigt werden musste. Er, ein stolzer Theologe mit allen Vorzügen, er kann aber sagen in Philipper 3, lasse das alles da hinten. Ich erachte das für Kot, für Dreck, auf dass ich Christum gewinne. Und darum beugt er seine Knie. Möchte das Gott in uns schenken. In welcher äußeren Gebetshaltung wir auch sind, wichtig ist, dass wir in der inneren Herzensdemut stehen, damit Gott verherrlicht wird. Und dann folgt der Inhalt des Gebetes. Er gebe euch nach dem Reichtum, also nach der Fülle seiner Herrlichkeit. Was das beinhaltet, das können wir eigentlich gar nicht fassen. Wir haben gestern Abend eine Diaschau gesehen, die faszinierte, wenn es um diese Schöpfung ging. Und das geht alles einmal vorüber. Diese Schöpfung vergeht. Aber die herrlichen Wahrheiten in Christus, die bleiben. Was ist dieser Reichtum? Die Liebe Gottes, die Agape Gottes ist das tragende Fundament, aber auch seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Stärke. Und alles, was wir den göttlichen Eigenschaften beimessen können. Und an dieser Fülle dürfen wir teilhaben. Und das geht wahrlich über Bitten und Verstehen, wie es am Schluss heißt. Ich glaube, ich habe es hier schon erwähnt, aber ich will es immer wieder mal einbringen, weil das so drollig ist. Ein Ausländer, der auch Rade brächte, der sagte in puncto Glauben, Erfassen dieser Wahrheit, ist das hier oben die dummste Teil von das ganze Körper. Darum muss auch dieser Verstand erleuchtet werden. Er gebe ich nach dem Reichtum der Herrlichkeit. Zu welchem Zweck denn? Mit Kraft gestärkt zu werden nach dem inneren Menschen durch seinen Geist. Also es geht nicht zuerst darum, dass der äußere Mensch gestärkt wird. Der profitiert dann auch davon. Aber es geht um den inneren Menschen. Die Reihenfolge heißt immer Geist, Seele und Leib. Der innere Mensch soll wachsen, soll auferbaut werden. Selbst wenn der äußere abnimmt. Aber dann kann auch die Kraft der Auferstehung, um die Paulus immer wieder bittet und die auch hier angesprochen wird, über den inneren Menschen, Kraft des in uns wohnenden Geistes, der sterbliche Leib von dieser Auferstehungskraft profitieren. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie aus dieser Kraft heraus leben. Mit Kraft gestärkt zu werden, wer möchte das nicht? Und Gott will Kraft schenken. Aber es geht immer erst, wie ich es auch in meinem ersten Vortrag sagte, über die Erkenntnis, dass in uns keine Kraft ist. Dass wir nicht selber aus uns heraus vermögen. Wir greifen immer wieder noch auf unsere menschlichen Erfahrungen zurück, auf das, was wir auch im wahrnehmbaren Bereich, im rein biologischen Bereich haben. Solange der junge Mensch noch in seiner eigenen physischen Stärke lebt, braucht er in der Regel noch nicht so diese Abhängigkeit bis in die kleinste Situation hinein. Ich bin dankbar, dass Gott mich schon relativ früh das gelehrt hat. Aber je länger, je mehr verstehe ich das eigentlich im Sinne dieses Textes immer mehr. Ich habe es auch noch nicht total ausgeschöpft. Wissen Sie, als ich als junger Lehrer, ich habe schon angedeutet, mit den Fächern Sport, Mathematik und Religion glaubte, mit Hilfe von Sport, da bin ich in der Lage, die Schüler zu faszinieren. Und das war gar kein Problem, wenn ich mit einer Klasse unterwegs war. Und ich konnte auch im Religionsunterricht die Schülerherzen eher ansprechen, weil sie wussten, da ist ein junger Lehrer, der macht mit uns alles, auch im sportlichen Bereich. Aber dann merkte ich auf einmal schon recht früh, dass wenn ich so 5-6 Stunden Unterricht gehalten hatte, mein Herz sich meldete. Ich war total erschossen, weil ich so vieles im einen gemacht habe. Lernen loszulassen aus der Kraft des Christus schöpfen ist ein schmerzlicher, aber ein wunderbarer, heilsamer Prozess. Möchte Gott uns das schenken? Durch die Kraft der Auferstehung gestärkt zu werden. Der innere Mensch soll wachsen durch den Geist Gottes ständig Kraftzufuhr erfahren. Daraus gibt es eine Konsequenz, dass der Christus bewohne durch den Glauben eure Herzen. Der Glaube ist das Entscheidende, nicht das Gefühl. Wenn du, wenn ich, wir glauben, was hier geschrieben steht, dass Christus in unserem Innersten, in unserem Herzen Wohnung gemacht hat, dann ist das eine Tatsache. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem jungen Menschen Die Eltern sind Bekannte von uns, die Betreffende kam hier vorbeigefahren, niemand kennt sie, Studentin, hat viele körperliche Probleme. Und das Hauptproblem, Gewissheit des Heils. Sie war sich nicht gewiss. Dann konnten wir miteinander beten. Ich sage, wenn Sie das jetzt im Glauben nehmen, ist ganz schlicht, wie bei der Lydia tat der Herr das Herz auf. Nichts Spektakuläres. Im Glauben, nämlich alles, was geistgemäß sich vollzieht, ist mit den Sinnen nicht zu fassen. Sonst brauchen wir nicht zu glauben. Und darum muss Gott uns das aufschließen. Glaube ist ein Geschenk. Und Christus möchte nun nicht nur in uns irgendwo in einem Kämmerlein wohnen, sondern er möchte unser Herz ganz besitzen. Da hat mich immer eine Geschichte fasziniert von Pastor Dollmann, der an diesem Beispiel deutlich machen wollte, wie wichtig es ist, dass wir auch diesem Herrn dann die Herrschaft in unserem Leben einräumen. Denn bewohnen ist ja noch mehr, als dass irgendwo jemand wohnt. Sie können irgendwo ein Dachkämmerlein bewohnen, aber bewohnen nicht das ganze Haus. Und jetzt zu dieser Geschichte. Er sagt, ein junger Mann wollte Medizin studieren. Das war zu einer Zeit, da noch Studiengeld bezahlt werden musste. Die Mutter war alleinstehend eine Putzfrau. Wo sollte sie das Geld herbekommen? Und dann hat sie es gewagt, von morgens früh bis in die Nacht spät gerackert, damit der Sohn nur studieren kann. Und er schafft es dann, Medizinstudium. Und als er fertig war und schon eine Praxis hatte, da lernte er eine reiche Frau kennen, eine begüterte Frau. Es kam zu einer Eheschließung, und dieser junge Mann schämte sich seiner armen Mutter. Er hat der Frau nicht mitgeteilt, dass er eine Schwiegermutter hat. Nicht, Manfred, wir haben gerade am Tisch über unsere Mütter gesprochen, wie das früher bei den Müttern war, die von morgens bis abends gearbeitet haben, die nicht so wie heute gut situiert oft aus der Fülle leben können, oft ohne Rente. Und das war bei dieser Frau der Fall. Der Junge verheimlicht die Mutter, und das hat die Mutter sehr geschmerzt. Heimlich kam er zu ihr, hat immer wieder Kontakte mit ihr bezogen. Und eines Tages merkt die Frau, da muss es eine Beziehung zu jemandem geben, da gucke ich nicht dahinter. Und dann fragt sie ihn direkt, und dann kommt es heraus. Und jetzt gibt es eine Szene, aber nicht so wie befürchtet, sondern er muss von seiner Frau hören. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich freue mich, wenn ich eine Schwiegermutter habe und wenn sie auch in ärmlichen Verhältnissen lebt. Und dann kommt es zunächst zu einer Vereinbarung, das war noch in der vorhergehenden Phase, der junge Mann hat ein schlechtes Gewissen, sagt der Frau, hör mal, wir brauchen jemanden, der kann uns ein bisschen helfen, so eine Putzfrau, die quartieren wir da oben ein. Dann wohnte sie unter dem Dach. Und gerade da hat sich denn das irgendwie herauskristallisiert, dass es die Schwiegermutter war. Danach konnte diese Frau alle Zimmer betreten. Sie wohnte nicht nur da oben, sondern, und das ist jetzt der Sinn dieses Beispiels, sie bewohnte wie eine anerkannte Schwiegermutter, die Mutter des Hauses, nun das ganze Haus. Pastor Dollmann sagt, so machen wir es mit dem Heiligen Geist. Wir weisen ihm so ein Kämmerlein zu. Und dann gibt es andere Bereiche unseres Herzens und Lebens, da lassen wir den Geist nicht hinein. Kennen wir das? Und stellen Sie sich vor, dieser Geist Gottes, der Geist des Vaters und der Geist Christi, ist so demütig, dass er sich nicht beleidigt total entfernt, wenn wir ihm nicht die ganze Verfügungsgewalt in unserem Herzen überlassen. Aber er möchte das. Er wirbt liebend, bittend, nicht diktatorisch drängend. Das tut Satan. Der raubt. Der drängt sich mit Gewalt auf. Der nimmt massiv Besitz von Menschen. Nein, unser Herr möchte, dass das Liebesverhältnis wächst. Und darum bittet der Apostel Paulus, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt oder die Herzen bewohne. Damit wir dann durch die Liebe gewurzelt und gegründet werden. Die Liebe ist das entscheidende Bindeglied. Liebe Geschwister, das brauchen wir. Wir brauchen diese Agape, die mehr ist als Eros und Sexus. In unserer heutigen Gesellschaft wird das ja propagiert. Die Liebe wird pervertiert. Da kann man sagen, ich liebe dich, und kurze Zeit danach verlässt man den Partner. Ich will damit nicht richtend auftreten. Nur da, wo die Agape erkannt wird, die Liebe Gottes, da kann man auch tragen und leiden und dulden. Hat man eine Verantwortung für den anderen, sieht nicht alles aus der egoistischen Perspektive. Das Zusammenleben wird je länger, je schwieriger in unserer Gesellschaft, weil der egoistische Mensch sich immer mehr entwickelt und seine eigenen Bedürfnisse durchsetzt. Man verlangt von dem anderen etwas, damit die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Und Christus schenkt in seiner überströmenden Liebe. Liebe Geschwister, wenn wir das so begreifen und diesen Christus in unserem Herzen, in unserem Leben wirken lassen, dass auch da, wo wir nicht lieben können, er eintritt, auch in der Beziehung untereinander, wo es komische, schwierige Menschen gibt, solche, die von Natur aus nicht liebenswert sind. Und gerade in unserer Gesellschaft gibt es ja heute so viele Menschen, die so exaltiert sich bewegen. Da die Liebe walten lassen, aus mir heraus habe ich das nicht. Von Natur aus liebe ich auch die Sympathischen, die Netten, so wie Sie hier sind, aber irgendwo anders. Nicht, wenn ich da in der Schlange stehe und dann drängelt sich da jemand rücksichtslos vor, dann kocht es innerlich. Oder im Verkehr, wenn man dann die Raser vorbeiflitzen sieht oder die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht beachten und. Aber wir sind ja auch solche. Darum ist es wichtig, dass wir die Liebe, die Agape, die überströmend in unserem Herzen wirken will, auch weitergeben. Diese Liebe, die durch den Heiligen Geist in unser Herz gegeben wurde, sie drängt uns. Und sie drängt uns, den anderen zu lieben. Dann können wir das höchste Gebot erfüllen, Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Nur wenn die Liebe Gottes sich uns offenbart, dann können wir wieder lieben. Von uns aus sind wir nicht dazu in der Lage. Diese Agape ist schon ausgegossen, möchte sich überströmend kundtun. Es ist die geoffenbarte Liebe in Christus. Und sehen Sie, hier unterscheidet sich Religion von Christus Glauben. Ein Unterschied, ich habe einige schon angedeutet, Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum. Christentum ist leider oft auch eine Religion. Zwischen dem, was Jesus erworben hat. Sehen Sie, Allah hat das Blut anderer vergossen. Und Christus gießt sein Blut für andere. Gibt sein Leben dahin. Das ist ein totaler Unterschied. Christus in uns möchte die Herrschaft gewinnen, darum bittet Paulus, dass wir dann durch die Liebe gewurzelt und gegründet werden. Es sind zwei Beispiele, die hier angeführt werden, eins aus der Natur und das andere aus der Baute. Je tiefer die Wurzel, umso fester ist der Baum ist ein Strauch. Die Tiefe ist entscheidend, dann kann auch das Höhenwachstum sein und eine solche Pflanze oder ein Strauch, ein Baum hält dann den Stürmen der Zeit stand. Und das Fundament muss stimmen, Christus selbst. Er ist das Fundament, auf dem sind wir auferbaut. Darum sollen wir dort gegründet sein. Und das kann man immer mehr und besser praktizieren. Und dann wird noch einmal von dieser Feststellung abgeleitet, in dem Gebet eine Zielorientierung, damit ihr mit allen Heiligen erfasst, Vers 18, was da sei, Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Vier Dimensionen, das passt nicht ganz mit der Geometrie zusammen, wo wir nur von dreien sprechen. Die göttliche Dimension ist nur im Glauben zu erfassen. Und ich will diese Dimension ganz kurz einmal beschreiben, damit wir auch Einblick gewinnen in die Herrlichkeit Gottes, in die göttliche Heilsordnung, in die Dimensionen des Reichtums, der Herrlichkeit des Christus. Länge und Breite ist horizontal zu sehen. Zielt auf einen Segen im Diesseits. Ich habe bereits am Anfang ja über den Segen für Israel und den Segen für die Gemeinde gesprochen. Das ist etwas, was wir brauchen in dieser Zeit, dass das Evangelium weitergesagt wird, dass wir auch in einer Gemeinde stehen, diese Gemeinde geistlich wachsen kann. All das, was mit den Fragen und Problemen dieser Zeit zusammenhängt. Länge und Breite, das kann man teilweise messen. Man kann Zahlen angeben. Die Gemeinde wächst um 10%. Ist ja etwas, was heute bei der Gemeindewachstumsbewegung leider immer vorrangig fasziniert. Immer geht es um Zahlen. Dann schnitt der Paulus ja ganz schlecht ab, als sie in Asien alle verlassen hatten. Nicht? Wenn man nicht eben Tiefe und Höhe dazu nimmt, kommt man immer, immer zu den Zahlen und der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich freue mich natürlich auch, wenn anstatt zwei Leuten 50 da sind. Aber das darf uns nicht faszinieren. Bei Gott gilt nicht primär die Zahl, zwar auch, er kommt einmal zu einer Füllezahl, sondern da geht es um Qualität, geistliche Qualität. Länge und Breite, Dimensionen, die wir hier während unserer Lebzeit erfahren können. Und Gott möchte das auch. Gebetserhörungen bis hinein in das praktische Leben. Aber das ist auch nicht alles. Ich habe manche wunderbare Gebetserhörungen erfahren, auch im Diesseits, bis hin zu Krankenheilungen, aber das ist ja alles etwas, was dann wieder vergeht, wenn ein Mensch hier eine Heilung erfährt. Ist wunderbar. Es wird etwas von der Auferstehungskraft des Christus deutlich. Meine Mutter war sterbenskrank und hat eine Heilung erfahren, wunderbar. Ich bin dankbar darüber, ich spreche gar nicht viel davon, aber es hat meinen Vater, der atheistisch war, verändert. Aber das Entscheidende hat sie immer wieder erfasst im Hinblick auf das Ziel, auf Tiefe und Höhe orientiert. Was ist denn die Tiefe, die Kreuzestiefe? Das Hinabsteigen unseres Herrn bis in die untersten Örter, bis in das Totenreich. Bis da hinein reicht die Erlösung Jesu Christi. Aber auch bis hinein in die Äonen der Äonen, bis Gott einmal sein wird, alles in allem und in allen. Welche Dimensionen schließen sich da auf? Ich denke, wir werden das Kreuzesgeschehen in der eigentlichen Tiefe gar nicht erfassen können. Aber auch die Zielsetzung, die Höhe nicht. Wenn Gott sagen wird, siehe, ich mache alles neu, Tapanta, das ganze All, was das beinhaltet. Das hängt mit der Liebe, dem Reichtum Gottes zusammen. Und da gibt es immer noch Christen, die diesen Glauben als Irrlehre dahinstellen. Leider. Ich kannte einen lieben Bruder in der Schweiz. Der hat einmal jemandem geantwortet, der auch nicht damit klarkam. Sie glauben doch der Bibel, ja? Glauben Sie, dass Gott alles neu machen wird, ja? Neuer Himmel, neue Erde, ja? Nun, wen Sie dann ausklammern,
hat er dem anderen gesagt, das ist dann Ihr Problem, nicht mehr meins. Für mich ist alles alles. Aber wir sollten darüber nicht streiten. Ich kann es nur bezeugen, und wem das aufgeht, der staunt nur über den großen Gott. Über den Gott, der seine Schöpfung nicht lässt, wie sie ist, der alles einkalkuliert hat, der hat doch den Sündenfall, die Macht Satans, alles mit eingeplant. Sollte er damit nicht fertig werden? Für mich ist diese Frage der letzten Zielorientierung, dass Gott einmal mit allem und allen zurechtkommt, eine Frage, die sich auf den Christus und den Gott des Heils bezieht. Also die Gottesfrage ist damit verbunden. Paulus konnte das bezeugen. Wir sollen mit allen Heiligen erfassen, es sind die Heiligen und Geliebten vor Grundlegung der Welt erwählten, die fassen das dann auch. Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Die herrliche Stellung in Christus das Ziel, aber in der Mitte das Kreuz, das Heilsgeschehen auf Golgatha, mit dem Ergebnis der Auferweckung Jesu aus den Toten. Das ist uns alles wesensmäßig schon geschenkt. Und noch einmal, damit wir die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, Vers 19, erfassen. Diese herrliche Agape. Und im Hinblick auf die Frage, wer wird denn einmal dem Herrn entgegengehen, entrückt werden? Da sagt ja Paulus, die seine Erscheinung liebhaben. Die seine Erscheinung liebhaben. Und das hängt mit dem unausforschlichen, herrlichen Reichtum zusammen. Wer ihn lieb hat, freut sich auf sein Erscheinen und wird da verändert. Dienen und warten sind die Aspekte der glaubenden Gemeinde. Und dann schließt Paulus dieses Gebet ab, und damit wollen wir dann auch die letzten Minuten noch zubringen, darüber nachzusinnen, einen Herrn zu bitten, dass er uns dafür die inneren Herzensaugen erschließt. Zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit wir zu aller Gottesfülle erfüllt werden. Und dem aber, der über die Maßen mehr als wir erbitten und verstehen können. Ihm sei die Herrlichkeiten der Gemeinde und in Christus Jesu auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit. Also von der Fülle herkommt, die uns geschenkt ist nach Kolosser 2, Vers 10. Von dieser Fülle aus dürfen wir dann auch gottgemäße Gebetserhörungen erfahren. Gott möchte das, dass wir, wenn wir ihn bitten, auch erleben, dass er erhört. Aber ich darf das hier mal sagen, Gebete sind nicht zum Selbstzweck da, sondern Mittel zum Zweck. Und das habe ich hier auch schon einmal angedeutet. Wenn Gott uns eine Verheißung ins Herz schenkt und seinen Willen offenbart, wenn wir wissen, darum dürfen wir bitten, dann ist das Entscheidende, dass wir in diesem Prozess bis die Erhörung der Gebete geschehen, selber verwandelt werden. Dass wir durch Glauben und Ausharren das Ziel erreichen. Und das letzte Ziel wird ja erst sein, wenn wir ihm entgegengerückt werden. Es wird nicht hier im Schauensbereich sein, sondern einmal drüben, wenn wir ihn sehen, wie er ist. In Ergänzung zu diesem Text möchte ich aus 1. Johannes Kapitel 5 eine Stelle lesen, Vers 14 und 15. Da heißt, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das ist eine Zuversicht, eine Gewissheit. Gewissheit der Erhörung der Gebete, aber eine Bedingung. Die Bedingung ist, dass wir bitten nach seinem Willen.
nicht nach unserer Vorstellung, nach unseren Wünschen. Deswegen kann ja Gott so viele Gebete nicht erhören. Sehen Sie, wenn mein kleines Enkelkind kommt und will ein Feuerzeug haben, dann gebe ich ihm das nicht. Oder eine scharfe, spitze Schere. Und so kann Gott uns manches nicht geben, weil wir Unheil damit anrichten. Bitten nach seinem Willen. Und darum sollten wir immer wieder den Herrn fragen, was ist dein Wille? Generell, aber auch speziell. Welche Bitten werden denn sofort erhört? Nun, wenn ich Vergebung meiner Schuld haben will, vergibt Gott, was nach seinem Willen. Wenn ich Reinigung von den Sünden haben will, das geschieht. Wenn wir Befreiung von der Macht der Sünde, der Herrschaft des Feindes, Befreiung von der Macht unseres Ichs erleben wollen, wenn wir darum bitten, schenkt Gott. Vorausgesetzt, dass wir im Glauben bitten. Hier steht Zuversicht. Wenn Kinder zu den Eltern kommen und etwas erbitten, was im Rahmen des Möglichen ist, dann wissen sie, dass sie das auch bekommen. Das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Das ist das Erste. Gott hört, er ist nicht taub, wir müssen ihm nicht Dinge x-mal sagen. Das ist oft ein Zeichen des Unglaubens. Sicher dürfen wir hier und da ihm immer wieder die Dinge nennen, damit wir uns auch verändert auf die Erhörung einstellen können. Aber Gott hört. Wir sollen ja nicht plappern wie die Heiden. Und wenn er hört, dann wissen wir auch, dass er erhört. Vorausgesetzt noch einmal, dass wir nach seinem Willen bitten. Und nach dem Wort des Apostels Paulus gibt er dann sogar über Bitten und Verstehen. Haben Sie das schon erfahren? Mehr als das, was wir erwarten können. Unsere Herzen sind von Natur aus zu klein. Gott schenkt nach seiner Weise, nach seiner Herrlichkeit. Er möchte uns Qualitäten geben, die eben nicht im Diesseits wieder vergehen. Gottgemäßes, heilsorientiertes. Über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken können. Und darum heißt es, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Es geht letztlich um die Verherrlichung Gottes. Es hat mal jemand gesagt, wenn es um die Verherrlichung Gottes geht und wir bitten darum, dann wird Gott den entferntesten Fixstern bewegen und das kleinste Stäubchen benutzen. Das kann Gott. Wir haben die Gottesmänner da Wunderbares erlebt und erfahren. Und ich denke von Ihnen auch, wenn wir jetzt hier auch im Rahmen dieser Freizeit eine Gemeinschaftsrunde haben, wäre es schön, wenn etliche auch aus ihrem Erleben heraus etwas weitergeben dürfen. Zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. 2. Korinther 1, Vers 20, ich habe auch diese Stelle schon mal zitiert, ich will sie aber in diesem Zusammenhang nochmal nennen. Alle Verheißungen oder so viele Verheißungen es gibt, sie sind das Ja und das Amen in ihm schon. Die Verheißungen sind ja bei Gott schon längst real. Nur bei uns noch nicht. Und dann heißt es ihm zur Ehre, zur Verherrlichung und dann ohne uns. Steht nicht da, sondern durch uns. Gott zur Verherrlichung durch uns. Gott möchte das. Was das Haupt hat, sollen die Glieder erfahren. Dass wir sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das ist ja das Thema, das sich durch den gesamten Epheserbrief hindurchzieht.
über die Maßen mehr. Und wenn uns die Herrlichkeit des Christus aufgeht, liebe Geschwister, dann gibt es ein geistiges Gemeindewachstum, kann auch zahlenmäßig sein, aber zuerst im Sinne von Tiefe und Höhe. Ich habe diesem Studenten, den ich vorhin erwähnte, dann gesagt, er war dabei, mit der Studentenmission eine Aktion an der Uni durchzuführen. Ich finde das gut. Habe aber gesagt, jeder einzelne Student muss erst einmal auch durch sein Wesen, durch sein Verhalten den Christus darstellen. Übrigens, wenn wir das alle tun, würden die Menschen oft viel mehr fragend sein. Es ist ja leider so, dass durch die Großevangelisation meistens nur noch 2% bleiben. Aber da, wo persönliche Kontakte wahrgenommen werden, wo wir den Christus darstellen und verherrlichen, da können dann auch Menschen über die Botschaft der Versöhnung erreicht werden. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Überbitten und verstehen will er geben. Nehmen Sie das mit. Gott ist groß. Er hat eine solche Fülle. Wir müssen dich nur erkennen. Ich habe Ihnen das Beispiel neulich erzählt von dem Jungen, der in Amerika wohnte, der Mutter Dollar schickte und die meinte, es wären nur Billchen und die Frau deswegen von Kartoffelschalen leben musste. Und es gibt noch so ein Beispiel. Ein Farmer in den USA lebt in ärmlichen Verhältnissen, weil der karge Boden nichts mehr brachte. Eines Tages kommen Vertreter einer Ölgesellschaft, dort wird Öl vermutet und die bitten ihn, dass er da die Erlaubnis gäbe, dass gebohrt werden könne. Und dann stellt sich heraus, unermessliche Schätze an Erdöl. Er lebte also auf dem Reichtum, hat es gar nicht gewusst. Und als dann diese Schätze gehoben werden konnten und er dieser Erdölgesellschaft die Rechte abtreten konnte oder sogar Land verkauft hatte, da war er ein reicher Mann. Wir müssen also die Schätze kennen und dürfen sie im geistlichen Sinne durch Glauben nehmen, erfahren. Das möchte der Herr uns schenken. Ich fasse zusammen, dieses Gemeindegebet geht um Dimensionen, die wir mit unseren Sinnen nicht erfassen können. Da muss Gott uns die Herzensaugen öffnen. Darum sollten wir bitten, dass wir den Reichtum des Christus erkennen und die Kraft erfahren, dass Christus nicht nur ein bisschen in unserem Herzen Wohnung macht, sondern unsere Herzen bewohnt, die Herrschaft bekommt. Dann haben wir Teil an der Fülle, an dem Reichtum, an seiner göttlichen Kraft und können mit allen Heiligen, also nicht nur mit ein paar, nicht mit einer extremen Gruppe nur, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe erfahren. All die herrlichen Dimensionen möchte Gott uns erschließen. Und dann will Gott uns durch die Liebe in Christus wurzeln und weiter fest gründen lassen. Dann dürfen wir im Gebet immer wieder von ihm nehmen, auch im Dank sagen, damit die Herrlichkeit des Christus offenbart wird und wir überbitten und verstehen erfahren. Was brauchen wir? Ich fasse das mal anders zusammen. Eine göttliche Herzerweiterung. Nummer eins. Zweitens, eine Horizonterweiterung, was Länge und Breite bedeuten, aber auch dann im Sinne der Vertikalen. Tiefe und Höhe hinein bis zur Zielsetzung. Dann eine Herrlichkeitsschau, die von dem Christus kommt. Und schließlich eine Zielorientierung, eine Herrlichkeitserwartung. Wir werden ihn dann sehen, wie er ist, und dann werden wir nur staunen, was diese Herrlichkeit alles beinhaltete. Wir brauchen auch diese Zielperspektive, auch für die Praxis des Lebens. Gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Amen.
Betest du noch?
Soll ich beten? Oder soll ich beten? Ja. Wir wollen noch miteinander danken. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank, dass du uns durch dein Wort eine Fülle aufschließt. Auch da können wir nur stammeln. Aber Herr, unsere Herzen wollen bereit sein, entleert vom eigenen, dich selbst aufzunehmen, wirken zu lassen. Möchten wir dieses Wort in unseren Herzen bewegen, damit Frucht entsteht. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Geheimnis erschließt, das Geheimnis der Gemeinschaft mit dir, aber sagen können, lieber Vater. Und so segne uns nach diesem Reichtum und schenke uns weiterhin Tage der Gemeinschaft hier, der Langsteinbacher Höhe. Segne auch das ganze Haus, alle Mitarbeiter und alle, die hier ein- und ausgehen. Amen.